Hallo und herzlich willkommen zu Luft nach oben, dem Beatmungspodcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Romina.
Und ich bin Georg.
Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, machen wir wie immer einen kurzen Blick zurück auf die letzte Folge. Da ging es um eine Situation, die auf der Intensivstation regelmäßig für ein bisschen Nervosität sorgt, die Intubation auf der Intensivstation. Wie bekommen wir den Tubus sicher rein und wo liegen die typischen Fallstricke? Wir haben darüber gesprochen, dass Intubationen auf der Intensivstation oft schwieriger sind als im OP. Die Patienten sind instabiler, die Reserven kleiner und deshalb ist eine gute Vorbereitung hier wirklich alles. Wir haben ein paar zentrale Punkte herausgearbeitet, was in solchen Situationen wirklich hilft. Der Erfahrenste im Team intubiert, gerade wenn die Situation schwierig ist. Eine gute Präoxygenierung und vor allem eine strukturierte Vorbereitung. Wichtig ist außerdem, Plan B und Plan C parat zu haben, klar im Team zu kommunizieren und für eine ausreichende Relaxierung zu sorgen. Und unsere wichtigste Botschaft war dabei, Struktur schlägt Hektik. Und wenn der Tubus dann erfolgreich liegt, kommt direkt die nächste große Frage. Wie beatmen wir den Patienten eigentlich? Damit sind wir auch schon beim heutigen Thema. Heute sprechen wir über Beatmungsmodi der kontrollierten Beatmung, also über Dinge wie VCV, PCV, IPPV oder auch BiPAP. Das klingt erstmal nach einer ganzen Menge Abkürzungen. Unser Ziel heute ist deshalb erstmal ein bisschen Ordnung in diese Begriffe zu bringen. Ja, Georg, vielleicht starten wir genau damit.
Genau, das machen wir doch jetzt einfach. Die Begriffe, die du eben genannt hast, die kommen unter anderem daher, dass die Beatmungshersteller, wie zum Beispiel ein bekannter Hersteller aus Lübeck, dem wir unser Intro-Geräusch verdanken, die Beatmungsmodi gern so ein bisschen anders nennt als im internationalen Schrifttum üblich. Eigentlich gibt es nur zwei wesentliche Beatmungsmodi, nämlich volumenkontrollierte und druckkontrollierte Beatmungsmodi. Und damit hat es sich im Prinzip auch schon, zumindest in unseren Breiten ist es so. Ich will noch mal ein bisschen einen Schritt zurücktreten und über den Unterschied zwischen druckkontrolliert und druckgesteuert sprechen. Es gibt tatsächlich auch druckgesteuerte Beatmungsgeräte oder Beatmungsmodi, aber vor allem Geräte. Hier ist es tatsächlich so, dass ein voreingestellter Druck vom Beatmungsgerät erreicht wird und dann die Inspiration abgebrochen wird. Das findet man zum Beispiel noch bei Säuglingsbeatmungsgeräten. Ja, da findet man so eine Technik. Hier kann also kein bestimmtes Atemzugvolumen ausgewählt werden oder eine bestimmte Zeit, eine Inspirationszeit oder sonst irgendwas, sondern der Druck wird langsam hochgefahren, bis er dann den Zieldruck erreicht hat und dann wird die Inspiration abgebrochen. Also so ein bisschen archaische Technik, der Druck steuert es eben, deswegen heißt es Ganze auch druckgesteuert. Was soll das Ganze? Das nimmt man dann, wenn man keine sichere Stromversorgung hat. Das ist ein Thema auf dem Transport, auch bei uns. Heute jetzt immer weniger, aber es ist jedenfalls ein Thema. Und insbesondere in Entwicklungsländern hat das natürlich einen großen Vorteil, wenn die Beatmungsmaschine nicht ausfällt, wenn der Strom weg ist. Das ist in Entwicklungsländern ein ganz häufiges Problem. Von daher gibt es immer noch druckgesteuerte Modi. Aber man muss das klar unterscheiden von druckkontrolliert. Druckkontrolliert heißt, dass der Druck während der Inspiration kontrolliert wird. So, wie gesagt, der Begriff Druck kontrolliert bedeutet, dass eben der Druck während der Inspiration kontrolliert wird. Die Beatmung selbst ist aber zeitgesteuert. Das heißt, die Dauer der Inspiration und damit auch indirekt der Expiration wird durch den Benutzer voreingestellt. Man braucht also eine Steuerelektronik, die das Ganze steuert, sozusagen die Zeitsteuerung übernimmt. Das gibt es eben bei druckkontrollierter und bei volumenkontrollierter Beatmung gleichermaßen. Also diese Modi sind eben kontrolliert, was die Druck oder das Volumen angeht, aber gesteuert über die Zeit. Und letztendlich heißt das gesteuert über eine Steuerelektronik, einen Mikroprozessor, bei dem man an einem Benutzerpanel einstellen kann, wie lange die Inspiration sein soll oder wie Atemfrequenz oder wie auch immer. Also jedenfalls direkt oder indirekt wird die Inspirationsdauer durch den Benutzer festgelegt.
Ja, super spannend. Also für mich, bestimmt auch für den einen oder anderen Hörer, war das jetzt nochmal ganz neu, dass man zwischen der kontrollierten und der gesteuerten Beatmung tatsächlich begrifflich unterscheidet. Ja, ein super spannendes Thema. Ich möchte es vielleicht zum Verständnis noch mal ein bisschen einfacher runterbrechen. Gesteuert bedeutet, dass tatsächlich der Druck zum Beispiel die Steuerung übernimmt. Bei der kontrollierten Beatmung ist es so, wenn man jetzt die druckkontrollierte Beatmung betrachtet, dass hier der Druck konstant gehalten wird, aber die Zeit die Steuerung übernimmt. Also wir stellen ein, wie lang soll die Inspiration-Expiration dauern und welchen Druck wollen wir da erreichen. Kann man das so sagen, Georg?
Ich glaube, das bringt es auf den Punkt, dass man diese Begriffe unterscheiden kann. Wie gesagt, das ist bei uns nicht so relevant, die Drucksteuerung, aber sie hat eben eine historische Grundlage und in Entwicklungsländern wird es nach wie vor verwendet und in manchen Techniken sogar noch bei uns. Deswegen ist es gut, dass man das so ein bisschen versteht. Wenn man das jetzt mal beiseite legt und sich mit diesen vielen Abkürzungen auseinandersetzt, da ist zum einen die Nomenklatur der Gerätehersteller spielt eine Rolle, aber es gibt auch so ein paar Sondermodi. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich nur zwei kontrollierte Beatmungsmodi, nämlich die volumenkontrollierte Beatmung, bei dem das Tidalvolumen kontrolliert wird, und die druckkontrollierte Beatmung, bei dem eben der Druck kontrolliert wird. Dann gibt es noch BiPAP, da kommen wir später drauf, das ist letztendlich die Sonderform der druckkontrollierten Beatmung. Und es gibt noch so ein paar andere Sonderformen, aber im Grunde genommen kann man scharf unterscheiden bei den kontrollierten Beatmungsmodi zwischen Volumen kontrolliert und Druck kontrolliert. Und das ist es im Prinzip auch schon.
Ja, und je nachdem, wie man das Beatmungsgerät einstellt, also Volumen oder Druck kontrolliert, verändert sich auch das Flussmuster der Beatmung. Das heißt also, die Technik dahinter bestimmt letztlich auch, wie der Atemzug aufgebaut ist.
Wie das aussieht. Genau, bei der volumenkontrollierten Beatmung habe ich einen konstanten Gasfluss und bei der druckkontrollierten Beatmung habe ich einen sogenannten dezelerierenden Gasfluss, also initial hoch und dann nimmt er immer weiter ab. Jetzt gibt es lange Diskussionen darüber, welches Flussmuster besser ist, im Sinne von besserer Lungenschonung oder sonst irgendwas besser. Man hat lange, lange, lange angenommen, die druckkontrollierte Beatmung, beziehungsweise besser gesagt, das dezelerierende Flussmuster sei irgendwie gesünder für die Lunge. Weil sich irgendwie dann mehr Zeit ergibt, dass sich die Luft in der Lunge verteilen kann, dass man irgendwie eine harmonischere Ventilation oder sowas kriegt. Man muss sagen, das konnte nicht belegt werden. Weder in mathematischen Modelluntersuchungen noch tierexperimentell noch in Studien am Menschen konnte irgendein Vorteil des dezelerierenden Flussmusters versus des konstanten Flussmusters bei der volumenkontrollierten Beatmung erarbeitet werden. Und so wundert es auch nicht, dass die Beatmung, die Verwendung der Flussmuster in den verschiedenen Ländern unterschiedliche Traditionen hat. In Europa beatmen wir eher mit dezelerierendem Flussmuster, bei Lungenversagen wohlgemerkt, also druckkontrollierter Beatmung, in den USA eher mit volumenkontrollierter Beatmung, also konstantem Flussmuster. Es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass die Amerikaner schlechter beatmen als wir, auch wenn wir das so im tiefsten Inneren immer irgendwie glauben, aber einen Beleg dafür bleiben wir bislang schuldig.
Jetzt haben wir schon relativ viel über die zwei Beatmungsmodi gehört. Du hast schon einiges über die Flussmuster erzählt. Vielleicht gucken wir uns die beiden Modi aber jetzt mal genauer an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der volumenkontrollierten Beatmung, also VCV. Hier ist der große Vorteil, wir haben ein garantiertes Tidalvolumen. Das stellen wir am Beatmungsgerät ein und es wird dem Patienten verabreicht. Wir wissen ziemlich genau, wie viel Volumen der Patient pro Atemzug bekommt. Die Ventilation ist also sehr gut kontrollierbar. Ein Nachteil ist allerdings, dass es zu einem unkontrollierten Anstieg des Plateaudrucks kommen kann. Und dann gibt es noch bei einer kranken Lunge, bei Obstruktionen beispielsweise, kann es außerdem zu einer Trapped Air kommen, also zu einem intrinsischen Piep sozusagen, also eingeschlossene Luft.
Kannst du ein bisschen besser erklären, wodurch das zustande kommt?
Es gibt also die Atemwege, die obstruktiven sind quasi langsamere Lungenabschnitte und es gibt die gesunden Bereiche der Lunge. Da wird die Luft viel schneller quasi verfügbar und damit kommt es in der obstruierten Lunge zu einem Verbleib der Luft, weil sie eben nicht entweichen kann in der Expirationsphase.
Ja, es kann es sogar in der Gesamtlunge geben, aber so wie du sagst, natürlich in manchen Lungenbezirken, aber vielleicht sogar in der Gesamtlunge, wenn sie sich nicht entsprechend entleert. Gut, damit sind die Vor- und Nachteile der volumenkontrollierten Beatmung schon geschildert. Ich will nur noch zur Ergänzung sagen, in der Trägersprache heißt das IPPV, Intermittent Positive Pressure Ventilation. Das ist letztendlich im Schrifttum, im internationalen Schrifttum würde man das VCV, also Volume Controlled Ventilation, nennen. Bei anderen Herstellern heißt es wieder anders, ist im Prinzip immer genau das Gleiche. Gut, dann kommen wir zur druckkontrollierten Beatmung. Wie gesagt, der Druck wird kontrolliert. Wir haben die ganze Inspiration über einen garantierten Plateaudruck. Das führt natürlich dazu, dass das Atemzugvolumen schwankt, je nach der Compliance des Patienten, also bei der Lageveränderung des Patienten verändert sich das Tidalvolumen. Auch bei, wenn sich irgendwas anderes an der Compliance ändert, ändert sich das Tidalvolumen. Das heißt, ich habe nicht eine so konstante Ventilation wie bei der volumenkontrollierten Beatmung. Ein Unterschied ist noch der höhere Atemwegsmitteldruck bei der druckkontrollierten Beatmung. Der ist natürlich höher, weil der Druck ja sofort anliegt am Beginn der Inspiration. Bei der volumenkontrollierten Beatmung baut er sich ja erst im Laufe der Zeit auf. Ein wesentlicher Vorteil ist, dass eine Überblähung praktisch ausgeschlossen ist. Also dieses Problem der Trapped Air, zumindest das ist ausgeschlossen, aber der Nachteil ist, es kann eben zu Hyper- und Hypoventilation kommen, wenn das Tidalvolumen stark schwankt. Das ist im Prinzip der Hauptunterschied die Hauptunterschiede zur volumenkontrollierten Beatmung.
Ja, die nächste spannende Frage neben den Vor- und Nachteilen, die wir jetzt gehört haben, wäre, wann wir jetzt nun welche Form der Beatmung benutzen. Die volumenkontrollierte Beatmung ist in vielen Situationen eigentlich der Standardmodus, könnte man sagen. Vor allem dann, wenn wir möchten, dass die Ventilation sehr präzise kontrolliert wird. Zum Beispiel beim Schädel-Hirn-Trauma, wo wir eine CO2-Konstanz haben wollen, da bietet sich oder sollten wir den volumenkontrollierten Modus benutzen. Die druckkontrollierte Beatmung wird häufig bei ARDS-Patienten eingesetzt, zumindest in vielen europäischen Intensivstationen. In Amerika wird auch volumenkontrolliert beatmet. Und sie kann bei obstruktiven Erkrankungen, wie wir gehört haben, einen Vorteil haben wegen dieser Trapped Air.
Gut, damit wären wir bei den Indikationen schon durch. Wir sehen, das ist so ein bisschen Geschmackssache. Es gibt noch eine wichtige Form, über die wir noch sprechen sollten. Wir hatten es am Anfang angekündigt, nämlich BiPAP. BiPAP ist Biphasic Positive Airway Pressure. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine druckkontrollierte Beatmung, bei der die Spontanatmung auf beiden Leveln sozusagen, also auf dem Hochdrucklevel und auf dem Niedriglevel, möglich ist durch eine andere technische Realisierung im Beatmungsgerät. Also die Grundidee von BiPAP ist brillant sozusagen. Man hat eben eine druckkontrollierte Beatmung, die im Laufe der Zeit bei Besserung des Krankheitsbildes, bei Reduktion der Sedativa immer mehr in eine Spontanatmung übergeht, dass der Patient auf beiden Leveln sozusagen anfängt zu atmen und man dann die Druckdifferenz reduziert, vielleicht die Atemfrequenz reduziert. Das war die Grundidee jedenfalls. Wir haben während der ganzen Beatmung und Entwöhnung einen Modus sozusagen. Das war die Grundidee von dem BiPAP. Das hat nicht funktioniert. Kaum einer macht das wirklich so in der reinen Form, außer die es vielleicht erfunden haben und propagiert haben. Aber auch die geben zu, dass das nicht so gut funktioniert. Warum funktioniert es nicht so gut? Es funktioniert nicht so gut, weil der Tubus ein erheblicher Widerstand ist für die Atmung. Das heißt, die Atmung funktioniert nicht so gut auf diesen beiden Druckniveaus. Der Patient kann so ein bisschen Luft hin und her bewegen, aber keine suffizienten Atemzugvolumina aufbauen. Das war der Grund, warum man dann hingegangen ist und BiPAP mit Pressure Support kombiniert hat. Das ist ein fester Modus, zumindest in den Geräten von Dräger. BiPAP plus ASB sozusagen, um mit dem Nicht-Funktionieren von BiPAP so ein bisschen fertig zu werden. Aber das führt die Idee natürlich ad absurdum. Das Ganze funktioniert, man kann ja jemand damit beatmen und auch damit entwöhnen. Aber die Grundidee von BiPAP, ich habe einen Modus, der für alles taugt, die ist natürlich dann nicht mehr verwirklicht. Das ist ein Problem. Deswegen ist dieses BiPAP plus ASB, beziehungsweise man müsste sagen PSV, per Pressure Support Ventilation, nicht so eine richtig eine richtig elegante Idee, also zumindest die Eleganz von dem BPAP ist damit weg. Wir kommen in der späteren Folge nochmal auf die assistierten Spontanatmungsmodi, dann wird vielleicht ein bisschen besser verständlich, warum das mit der Spontanatmung bei BPAP nicht so richtig gut funktioniert. Da werden wir über den Tubus ausführlicher reden und über die Unterstützung überhaupt bei assistierter Spontanatmung. Dann wird das vielleicht verständlich, aber für den Moment halten wir fest, BPAP ist im Kern eine druckkontrollierte Beatmung, die die Spontanatmung auf beiden Druckniveaus erlauben soll.
Das heißt also, wenn der Patient nicht spontan atmet, ist der BPAP-Modus eine druckkontrollierte, nicht druckgesteuerte, nochmal an alle druckkontrollierte Beatmung oder ein druckkontrollierter Beatmungsmodus.
So ist es. Das Trägergerät hat keinen eigenen druckkontrollierten Knopf sozusagen, keinen eigenen Modus, sondern BPAP ist dann druckkontrollierte Beatmung.
Okay. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Das heißt, wir fassen das Ganze noch mal kurz zusammen. Bei den kontrollierten Beatmungsmodi spielen vor allem zwei Konzepte eine Rolle. Die volumenkontrollierte Beatmung, bei der das Tidalvolumen garantiert ist, und die druckkontrollierte Beatmung, bei der der Druck begrenzt wird. Beide Verfahren haben klare Vor- und Nachteile, wie wir gehört haben. Und welche Strategie am Ende sinnvoll ist, hängt immer ein bisschen von der klinischen Situation ab. In der nächsten Folge schauen wir uns ein Thema an, das dabei eine ganz zentrale Rolle spielt, nämlich das Tidalvolumen, also VT. Wie wählen wir das richtige Tidalvolumen und welche Bedeutung hat es eigentlich für lungenschonende Beatmung? Damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Wir bedanken uns natürlich wieder für euer Zuhören und immer schön weiteratmen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.